Dinge, die zu gut klingen, um wahr zu sein, sind meistens problematisch.
Herzlich willkommen zu Was bringt sie zu mir, der Medizin-Podcast. Heute haben wir eine schöne Folge, hoffentlich, zum Thema Schönheitschirurgie, eigentlich korrekterweise plastische und rekonstruktive Chirurgie. Und mein Gast heute ist Professorin, Privatdozentin, Doktorin Eva Plaheta-Göri. Sie ist am AKH tätig auf der klinischen Abteilung für plastische Chirurgie und als Wahlärztin in der Antonigasse. Herzlich willkommen, liebe Eva.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Liebe Eva, es ist immer traditionell im Podcast die erste Frage: Was bringt deine Patientinnen und Patienten zu dir? Was kann man sich da vorstellen? Erzähl auch unseren Zuhörerinnen darüber, weil ich glaube, es ist ein bisschen ein Kontrast zu, was man sich so unter plastischer Chirurgie vorstellt.
Danke, also das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil unser Fach ein sehr weites Spektrum umfasst. Von wirklich elektiven, ästhetischen Eingriffen, die auch immer einen gewissen funktionellen Aspekt haben natürlich, was zum Beispiel Straffungsoperationen betrifft oder Eingriffe beim alternden Gesicht. Aber die plastische Chirurgie behandelt auch zum Beispiel Weichteilverletzungen oder Rekonstruktionen nach Tumorerkrankungen, teilweise auch handchirurgische Eingriffe. Und was im AKH auch ein großer Fokus ist, ist die Verbrennungsbehandlung und auch die Nachbehandlung und Weiterbetreuung von schwer verbrannten Patienten. Und wir haben auch vom Alter das ist auch sehr speziell bei unserem Fach, wir haben vom Alter, umfassen wir eigentlich das gesamte Leben unserer Patienten und Patientinnen. Also wir behandeln neugeborene Patienten genauso wie Patienten im hohen Alter. Also es ist ein weites Spektrum und ein sehr, sehr spannendes Fach.
Ein sehr schönes Fach eigentlich, absolut. Sehr, sehr breit. Wie hast du dich für die plastische Chirurgie entschlossen?
Das war gar nicht mein... Also wie ich mit dem Studium begonnen habe, wollte ich eigentlich Onkologin werden und fand die Zellforschung, also die Krebsforschung, extrem spannend. Und ich bin dann erst so nach dem dritten Studienjahr auf die plastische Chirurgie gestoßen bei einem Praktikum in Mexiko. Also ich war mit so einem Austauschpraktikum in Mexiko und war eigentlich auf der internen Station und habe dann durch Zufall, weil dort einfach so viel Trauma-Patienten waren, haben sie die Studenten in der Notfallambulanz die plastisch-chirurgischen Eingriffe assistieren lassen. Das war meine erste Exposition zur plastischen Chirurgie, also die wirklich, also das war Handtrauma, allgemeines Trauma.
Von Schießereien oder so.
Schussverletzungen, Stichverletzungen, alles. Also
Bandenkriege.
Ja, weil dort gab es zu dem Zeitpunkt im Umfeld irgendwie nur 3 Notaufnahmen und da sind die Patienten teilweise 11 Stunden gekommen für ihre chirurgische Behandlung. Und also das war sehr eindrucksvoll damals. Und dann bin ich hier auf die plastische Chirurgie gekommen und war sehr fasziniert von der wirklich individuellen Therapieplanung. Und ich finde es sehr patientenbezogen. Und sehr, auch sehr komplex im wirklich Begleiten von den rekonstruktiven Patienten über viele Stadien ihrer Erkrankung bis hoffentlich zu einer Wiederherstellung der Funktion und der Lebensqualität und auch der Ästhetik.
Wann oder wie hat die plastische Chirurgie quasi als Fach begonnen? Da habe ich recherchiert, hatte das sogar was mit dem Thema Krieg zu tun.
Ja, also rekonstruktive Eingriffe gibt es in Berichten schon seit mehreren hundert Jahren, also Nasenrekonstruktionen beispielsweise gibt es schon in Indien und in Asien vor mehreren hundert Jahren, aber wirklich die großen Schritte und auch dann die Weiteretablierung als eigenes Fach sind im nahen Bezug zum Ersten und Zweiten Weltkrieg bei der Wiederherstellung von Kriegsverletzten. Mhm. Also das waren sicher Epochen, wo die rekonstruktive Chirurgie als Fach definiert wurde. Mhm. Früher war das eine Fortbildung nach einer chirurgischen Ausbildung, war es quasi eine Spezialisierung in der plastisch-rekonstruktiven Chirurgie. Und das wurde dann erst ein eigenständiger Facharzt.
Mhm. Wann ungefähr?
Das müsste ich jetzt nachschauen. Ich glaube in den 80er Jahren in Österreich.
Und dann aber auch parallel dazu hat sich dann in Friedenszeiten auch mehr das Spektrum der Schönheitschirurgie etabliert. Das, wo, wenn ich es richtig im Kopf habe, Schönheitschirurgie ja nicht, also es wird als Synonym oft für plastische Chirurgie verstanden, aber es, wenn jemand so quasi Schönheitschirurgie schreibt, das ist ein Allgemeinchirurg mit vielleicht zusätzlichen ästhetischen Behandlungen, aber das ist nicht der Spezialfach plastische und rekonstruktive Chirurgie, oder?
Genau, also sein eigener Facharzt ist die plastisch-ästhetische und rekonstruktive Chirurgie. Also das ist ein bisschen also Schönheitsmedizin kann halt viel umfassen. Das hat mit der Qualifikation eines plastisch-rekonstruktiven Chirurgen nicht unbedingt etwas zu tun. Mhm. Also das ist auch aus Patientenperspektive ganz wichtig, dahin zu hinterfragen, wo die Expertise besteht und wie die Ausbildung und die Erfahrung auch ist.
Mhm. Hat sich das entwickelt? Also weil die plastische Chirurgie ist ein sehr ernstes Fach. Du hast Verbrennungen erwähnt, du hast Rekonstruktion nach Trauma erwähnt und teilweise auch verschiedene Weichteilprobleme bei Patienten, zum Beispiel mit Drogenabusus und so weiter, wo Abszesse etc. Stattfinden können. Also wirklich lebensbedrohliche Situationen, von Malformationen bei den Neugeborenen bis ins hohe Alter. Aber dann clasht es ein bisschen mit der Society-Szene beziehungsweise mit dieser Schönheitsmedizin. Wie können wir das einordnen?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man von den Operationsmethoden auch sieht, dass viel von der ästhetischen Chirurgie aus der rekonstruktiven Chirurgie kommt. Mhm. Also beispielsweise die Gesichtsstraffung, die kann man auch bei gesichtsgelähmten Patienten zur Symmetrisierung anwenden oder Brustoperationen im Rahmen von einer Brustkrebstherapie. Genauso wie die Hautweichteiloperationen eigentlich auch einen großen rekonstruktiven Aspekt haben, weil wir auch immer die Durchblutung respektieren und beachten müssen und dass das Grundwissen der rekonstruktiven Chirurgie eigentlich sehr, sehr wichtig ist, auch für die ästhetischen Eingriffe, um diese sicher durchzuführen und eben auch die Limitationen der Gewebeeigenschaften und auch der Durchblutungssituationen und auch der individuellen Vorerkrankungen, Vortherapien, mit denen die Patientinnen und Patienten kommen, zu respektieren, um eben einen möglichst sicheren Eingriff zu gewährleisten und auch, was ich auch wichtig finde, um mögliche Komplikationen auch gut behandeln zu können.
Mhm. Ist Teil der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie auch Rekonstruktionen nach verpfuschten OPs in der Schönheitsmedizin?
Das sind schon Fälle, die immer wieder kommen. Das stimmt. Das ist teilweise auch ein sehr schwieriger Leidensweg für die Patientinnen und Patienten. Das ist wirklich sehr schwierig. Auch Eingriffe, die teilweise im Ausland unter schwierigen Bedingungen oder unter mangelnder Aufklärung durchgeführt werden. Also das ist sicher ein sehr schwieriges Thema.
Und wie Wie siehst du das Thema? Manchmal kommt der Begriff nach einer gewissen Sucht in der Schönheitschirurgie, also dass man beginnt mit vielleicht einem kleinen Eingriff und dann will man das und jenes ändern und so weiter. Merkst du das auch in diesem Setting, dass es dann oft, also wo ist genug oder wo ist zu viel? Wie geht man damit um?
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man ein sehr ausführliches Gespräch vor einer möglichen Operationsplanung macht und sich auch wirklich dafür Zeit nimmt, um die Erwartungshaltungen und auch wirklich die ästhetischen und funktionellen Therapieziele genau bespricht. Weil manche Erwartungen lassen sich auch in einem Gespräch so weit klären, dass vielleicht ein weiterer Eingriff auch nicht empfehlenswert sein kann. Also ich glaube, dass das in der Planung und in der Vorbereitung und auch in der Patientenführung und Begleitung sehr, sehr wichtig ist, weil manchmal ist es, also es ist nicht unbedingt mehr Eingriff ein besseres Ergebnis. Also manchmal ist auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt auch im Leben macht man welche Eingriffe, also ganz wichtig ist, hat man noch einen Kinderwunsch oder hat man ein das Gewicht erreicht, bei dem man bleiben möchte oder ist da noch eine, hat man da noch andere Ziele oder wie ist die körperliche Tätigkeit, wie ist die berufliche Tätigkeit, wie viel Zeit für eine Erholung hat man und kann man sich nehmen und was erwartet man als Patientin oder Patient oder was für Erwartungshaltungen hat man, was das Ergebnis betrifft. Worauf wir besonders Wert legen, ist wirklich auch da ein sehr ausführliches Gespräch und eine sehr genaue Vorbereitung zu machen.
Kann man auch von Trends sprechen, zum Beispiel in der ästhetischen Medizin? Also ist ja da über die Jahre was aufgefallen? Aha, jetzt gibt es zunehmend mehr Wünsche für Filler oder Wünsche für ich weiß nicht was? Oder ist das immer ortsspezifisch oder halt patientenspezifisch?
Ja, ich glaube, da gibt es immer wieder Trends und Modeerscheinungen. Da ist es, glaube ich, auch dann ganz wichtig, eine Beratung zu geben, wie permanent eine Veränderung ist und ob das eventuell...
Reversibel.
Ja, eben, ist es dann reversibel, das ist ja dann die Frage. Und was für... mit welchen Narben kann man rechnen, welchen nicht mehr reversiblen Veränderungen muss man rechnen, welche möglichen Komplikationen können bestehen. Aber ich meine, im ästhetischen Bereich ist natürlich das ästhetische Ziel des individuellen Patienten ganz wichtig und ist dann immer die Frage, ob man das auch chirurgisch umsetzen kann. Das führt auch wieder ein bisschen zu quasi genauen Besprechen der Erwartungshaltung und des Therapieplans.
Das ist eigentlich das Therapieziel sozusagen.
Genau, und kann man das erreichen? Weil ich glaube, was in den letzten Jahren schon dazu kommt, ist, dass halt viele Fotos und online Auftritte, die man also sieht und eventuell konsumiert, halt auch sehr stark verändert sind und
Photoshop
sind. Und dass das im echten Leben nicht so erreichbar ist und dass ja auch oft dann Narben photoshoppt werden. Und also dass das ein im realen Leben und biologisch kaum erreichbare Abbildungen teilweise sind. Und das auch also vom Körperbild, also ich glaube, dass das auch wirklich ein sehr schwieriger Aspekt ist, dass man das von der Erwartungshaltung und auch von der Zufriedenheit und vom eigenen Körperbild dann doch realisiert, dass vieles von dem, was wir sehen, nicht der Realität entspricht.
Kann man von einem, ich weiß nicht, gesellschaftlichen Schönheitswahn sprechen?
Ich glaube, da weiß ich nicht, ob ich die richtige Person bin, um das zu beantworten.
Beziehungsweise fällt dir auf, dass das zunimmt, dass diese Seite zunimmt, wenn du jetzt auf der Maria-Hilfer-Straße unterwegs bist? Fällt das einer Fachfrau auf, wenn du sagst, aha, das könnte was sein oder so oder nicht? Weil ich denke mir schon, bei manchen Menschen, das schaut gemacht aus. Aber das ist, weil wir schon mit Bildern konfrontiert sind, wo wir wissen, keine Ahnung, Lippen oder Cheekbones oder so. Und dabei ist es ja gar nicht mein Fach. Aber ist man dann neutral oder hast du schon deinen eigenen Filter?
Ach so, nein. Ich glaube, also ich versuche es wirklich eher so zu sehen, dass es immer Trends gibt und die gab es früher auch und die gibt es jetzt auch nie. Es wird es auch in Zukunft wahrscheinlich anders geben. Was ich nur sehr schwierig finde, sind halt die Komplikationen, die wir dann sehen damit. Und manche Veränderungen sind halt permanent. Also ich persönlich frage mich bei manchen Dingen schon, was macht man dann, wenn es nicht mehr in ist? Also wenn es so ganz krasse Veränderungen sind. Aber ich meine, auch das ist wirklich eine individuelle Entscheidung. Ich glaube, das war immer so. Also auch wie in der Mode.
Ja, bei erwachsenen Menschen.
Ja, ich glaube tatsächlich.
Die Würde und die Selbstermächtigung, ja, unabdingbar. Und somit, ja, muss man, wenn man sich einig ist und weiß, auf was man sich einlässt, ja.
Genau, ich glaube, deswegen ist auch die Aufklärung so wichtig. Dass man wirklich auch in einer seriösen Behandlung ist, wo man dann auch weiter betreut wird, auch wenn es zu einer gewünschten Nebenwirkung quasi führt, weil das gibt es ja schon.
Gibt es so Kriterien, wo du sagen würdest, oder so Red Flags, wo man sagt, nein, hier besser nicht. Wie schaut eine optimale Betreuung, wenn es so ist, aus? Du hast Eingriffe im Ausland erwähnt, wo viel beworben wird vielleicht, ja, das alles wird super und dann, wie kann ich jetzt feststellen, aha, das klingt vernünftig oder nicht, weil ich glaube, da ist eine große Gefahr für Nichtmediziner und nicht nur, zu sagen, wie kann ich Qualität unterscheiden von irgendwas.
Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, also das Setting und die Ausbildung der anbietenden Person, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ein Facharzt oder eine Fachärztin für plastische Chirurgie macht oder jemanden, der wirklich eine Spezialausbildung in dem Bereich hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man eine realistische Aufklärung bekommt. Also, dass man auch informiert wird, also das müssen wir ja auch machen, über mögliche Folgeerscheinungen, mögliche Komplikationen, die Nachbetreuung, was ein realistisches Ergebnis ist, welche Limitationen es gibt, wo auch die persönlichen Risikofaktoren sind. Also ich glaube, dass man da schauen sollte, dass man Dinge, die zu gut klingen, um wahr zu sein, sind meistens problematisch. Also wenn man also gesagt bekommt, es gibt gar keine Komplikationen, es ist alles bestens, dann ist es vielleicht mit ein bisschen Vorsicht zu behandeln.
Wie ist die Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen? Weil da kenne ich es noch aus meiner Ausbildung als Internistin bei Patientinnen und Patienten zum Beispiel mit Diabeteskomplikationen, die bereits Wunden haben auf den Füßen, war immer so ein bisschen die Diskussion, ist die plastische Chirurgie zuständig, ist die Gefäßchirurgie zuständig, manchmal kommt auch noch die Orthopädie hinzu und den Internistinnen und Internisten bleibt nichts anderes übrig, als herum zu telefonieren auf der Station. Wie ist es im Arbeitsalltag auf einer Klinik?
Das ist sehr interdisziplinär. Ich glaube, das ist auch das sehr Schöne an unserem Fach, dass wir mit sehr vielen Fachrichtungen zusammenarbeiten, auch sehr positiv zusammenarbeiten und auch Patienten mit sehr komplexen Problemen auch verschiedene Phasen der Betreuung durchwandern. Mhm. Und wir nicht immer bei allen beteiligt sind, aber manchmal einfach schon das Therapiekonzept vorher besprechen und bei wirklich komplexen Fällen auch in interdisziplinären Boards besprechen, wo man von der radiologischen Diagnostik bis zur interventionellen Therapie beispielsweise und dann die chirurgische Therapie plant, auch in mehreren Stufen. Mhm. Genauso internistisch ist es oft wichtig, dass man vor einer Operation wirklich in einem optimalen internistischen Zustand ist, damit man eben die perioperativen Komplikationen möglichst reduzieren kann und auch die postoperative Wundheilung besser ist oder möglichst optimiert ist durch die vorherige internistische Optimierung. Also ich glaube, das kann man gar nicht trennen. Vor allem, also viele Eingriffe, die wir machen, sind wirklich große Weichteileingriffe, wo die Durchblutung sehr kritisch sein kann und eventuell auch schon in einer herausfordernden, vorbestehenden Situation, wo die Durchblutung vielleicht grundsätzlich von der Erkrankung her schon erschwert ist oder ein Infektgeschehen besteht. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man interdisziplinär zusammenarbeitet und wirklich die Stärken jedes Fachs einbezieht, um ein möglichst sicheres
Ergebnis
und eine möglichst sichere Gesamtbetreuung des Patienten. Weil es hört ja auch nicht mit der Operation auf, das muss ja dann auch heilen.
Genau.
Ja,
genau.
Und dann nachher noch weiter betreut werden.
Ja, ja, also, das ist oft sehr, sehr, sehr langwierig. Ja. Ja. Was macht dir am meisten Spaß und Freude bei der Arbeit?
Also, das ist eine sehr gute Frage. ich glaube wirklich, dass das individuelle Patientengespräch und ich habe immer so das Gefühl, wir machen jetzt einen Plan, wie wir es besser machen. Also wir versuchen, alle Informationen zusammen zu bringen und machen ein Puzzle und dann versuchen wir es zu schauen, ob wir eine plastisch-chirurgische Therapie finden, um es nachher besser zu machen. Mhm. Und diese ist ein bisschen wie Detektivspielen, ob man alles hat. Ich glaube, das ist bei den Internisten auch oft so. Mhm. Da spielt man auch oft Detektiv. Und dann die Puzzlesteine so zu planen, dass es zeitlich gut ist. Mhm. Und dann nachher, also ich bin oft ganz, ganz fasziniert, wenn ich meine Patienten nach der Operation wieder sehen, wie schön das heilt und wie toll die Biologie des Körpers ist, was alles in welchem Tempo heilt. Also das finde ich immer noch, obwohl ich es jetzt schon lang mache, faszinierend, wenn man dann die Regeneration sieht und die Wundheilung sieht. Mhm. Und die, also das finde ich auch so faszinierend. Ich habe auch einen Hintergrund in der peripheren Nervenchirurgie. Also ich habe wissenschaftlich viel in der Nervenregenerationsforschung gemacht, habe auch meine Dissertation in dem Bereich gemacht. Und ich finde immer noch, eines der faszinierendsten Dinge überhaupt ist die periphere Nervenregeneration, weil das eben so lange, also einfach ein biologischer Prozess ist, der lange dauert. Aber wenn es dann zu einem Erfolg kommt, ist es wirklich, also man muss einen langen Atem haben, weil die Regeneration des peripheren Nervens ungefähr so langsam ist, wie Haare wachsen. Also, und wir über lange Defektstrecken unsere Patienten über Monate begleiten. Mhm. Aber wenn es dann wirklich, also wenn man dann merkt, der Nerv erreicht sein Zielorgan und jetzt kommt es dann, das finde ich fantastisch. Da gibt es fast nichts Besseres als das.
Gib uns Beispiele.
Zum Beispiel Verletzungen an der Hand, also wenn man sich zum Beispiel im Küchenmesser schneidet und dann muss man das wieder nähen. Mhm. Und dann braucht das 3, 4, 5 Monate, bis man seinen Finger wieder spürt. Mhm. Und wenn die Patienten dann kommen und sagen, jetzt spüre ich es wieder, jetzt kribbelt es.
Wahnsinn,
ja. Oder wenn man Schmerzpatienten hat, die noch Rheumschmerzen haben und dann nach der Operation sagen, jetzt ist es weg.
Mhm.
Oder Nervenkompressionssyndrome zum Beispiel an der Hand, also Carpaltunnel-Syndrom oder Sulcus Nervularis-Syndrom. Das ist wirklich manchmal am Tag nach der Operation von den Schmerzen besser. Einfach weil die Nervenschmerzen besser sind. Nicht immer, aber manchmal ist es wirklich ein sehr eindrucksvoller Effekt.
Mhm. Schau, ich glaube, dass das die wenigsten mit der plastischen, ästhetischen Medizin assoziieren.
Es ist ein sehr breites Fach.
Ja. Und was sind so die weniger erfreulichen Dinge, wo du dir denkst, ach, das ist mühsam, so... das mit der Erwartungshaltung oder ist es einfach das Handwerkliche im Sinne von in OP, bei Verbrennungen, in irgendeinem Outfit da für Stunden konzentriert durchschwitzen? Was sind so die Hürden, psychisch und physisch?
Also mühsam würde ich es nicht nennen. Körperlich anstrengend ist es manchmal schon. Mhm. Also weil du es ansprichst, die Verbrennungschirurgie hat halt manchmal sehr hohe Temperaturen auch im Operationssaal, weil unsere Patientinnen und Patienten oft sehr temperaturinstabil sind. Und das heißt, wir operieren manchmal bei über 30 Grad bis 36 Grad in vollem stabilen Outfit. Genau. Das ist
ja wie Hot Yoga.
Ja, damit habe ich weniger Erfahrung. Kann sein. Aber das ist etwas, daran gewöhnt man sich über die Jahre. Also ich glaube, der physische Aspekt ist wirklich etwas, wo man sich mit den Jahren reinlebt. Ich finde, ja, mühsam finde ich eigentlich ein schwieriges Wort. Viele Situationen sind komplex. Aber das ist halt der Vorteil, wenn man sehr interdisziplinär zusammenarbeitet, dass es dann oft andere Fachrichtungen haben, die auch die Expertise haben und dann übernehmen, zum Beispiel die Intensivmedizin oder auch die innere Medizin. Also ich glaube, dass wir sicher alleine als Chirurgen jetzt die sehr komplexen Dinge auch nicht in Anspruch haben, diese alleine zu behandeln, sondern das ist eben wirklich sehr, sehr wichtig, dass es eine interdisziplinäre Therapie ist.
Ja, gute Zusammenarbeit.
Genau,
ja.
Und dass quasi man manchmal dann die quasi Hauptführung des Problems auch weitergibt. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Wir sind alle nur so ein Rädchen in der Hilfestellung.
Genau, also ich glaube in manchen Situationen schon. Ich glaube in den sehr komplexen Situationen ist es wichtig, dass man gut zusammenarbeitet.
Was sind so die Entwicklungen in der plastischen Chirurgie, die du miterlebt hast seit Beginn deiner Ausbildung, wo du dir denkst, wow, vor 10 Jahren oder so hätten wir das anders gemacht. Ist es da, ich weiß nicht, Robotics oder neue Medikamente vielleicht oder neue Techniken? Gibt es da etwas an so Entwicklungen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, es gibt viel. Also die Robotics, weil du es angesprochen hast, ja, das ist ganz faszinierend. Also die Mikrochirurgie, auch die Fortentwicklung der Operationsmikroskope im mikrochirurgischen Bereich, die Supermikrochirurgie.
Supermikrochirurgie?
Ja, im Bereich der Operation der lymphatischen Gefäße, bei Lymphedem zum Beispiel. Oder was ja bei dir auch deine Spezialität vielleicht etwas umfasst, also wirklich die medikamentöse Therapie der Adipositas, das ist schon noch ein großer, das ist wirklich eine Neuentwicklung der letzten Jahre. Das war noch ganz anders, ich begonnen habe mit der Ausbildung. Ich nehme an, das wird bei dir auch eines der größten Themen sein.
Sehr transformierend, sag mal, für viele.
Ja.
Und auch, was viele Disziplinen betrifft, natürlich. Ja. Ja. Und Ja, natürlich das Thema Rekonstruktion, da kommt auch die Prosthetik drinnen. Da ist es aber auch wiederum multidisziplinär. Also ist auch die Orthopädie involviert oder ich weiß nicht, Neurochirurgie oder so. Wie ist es da, wenn man jetzt denkt, keine Ahnung, Paralympics und nicht nur Lappenplastik, aber schon wirklich größere Rekonstruktionen?
Ja, das ist auch eine sehr interdisziplinäre Thematik und da sind auch sehr viele technische Fortschritte gewesen in den letzten Jahren auch im Bereich der intelligenten Prothesen, die eine spezifische Innervierung haben und auch Rückkopplungen. Also das ist auch noch ein Bereich, wo sehr viel Forschung betrieben wird. Da bin ich jetzt persönlich selber nicht involviert, aber das ist ein sehr spannender Bereich, wo auch wirklich sehr den Patienten sehr geholfen werden kann.
Anstrengend, also wie einnehmend ist es als Fach? Kannst du abschalten nach so einem Tag, wenn du dann wirklich fertig bist und den Pager ausgeschaltet oder das Handy ausgeschaltet hast? Oder ratet es immer mit? Das Erste und die Zweite. Das Zweite ist, hast du auch im Bekanntenkreis ständig, also Beispiel gestern Abend treffen wir uns mit Freunden, Bekannten und kaum sitze ich am Tisch, kriege ich als eine Hormonfrage als Endokrinologin. Ja, wo ich mir denke, guten Tag, ja, wie geht's? So. Kriegst du das auch so im Sinne von, soll ich mich botoxen lassen? Was meinst du? Brauche ich
eigentlich
das?
Erstaunlich wenig.
Na bitte?
Nein, eigentlich gar nicht so viel.
Dann ist das ein Aufruf.
Ja, genau.
Nein.
Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man abschalten kann. Also ich finde, das ist etwas, also auch das habe ich wirklich mit den Jahren gelernt. Ich glaube, das ist für die persönliche, psychische Gesundheit wichtig, da auch eine Grenze zu haben.
Was magst du gern? Lesen, spazieren gehen, nichts tun, Musik hören, tanzen.
Zeit mit meinen drei Kindern verbringen. Das ist eigentlich meine Hauptbeschäftigung im Moment.
Das ist sehr, sehr zeitintensiv, ja. Und daneben hat kaum noch was anderes Platz, wirklich, ja. Und damit ist man gut beschäftigt.
Wir sind gut beschäftigt, ja.
Also das aus dem Umfeld kommen wenige Fragen oder wenige, was würdest du machen und diese, glaubst du, brauche ich da ein Implantat oder da bist du verschont, oder?
Also schon immer wieder, aber es jetzt, also
es hält sich in,
es hält sich absolut im, im Rahmen. Oder ich finde es auch nicht so schlimm, wenn ich gefragt werde.
Ja. Hast du das Gefühl, dass du durch die fachliche Brille unter Anführungszeichen schaust und schon sagen kannst, da würde ich was machen, da würde ich nichts machen und so weiter? Oder tut man das abschalten im sonstigen, nicht arbeitstätig?
Ja, also ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und überlege mir, wer Botox braucht. Nein. Weil ich eben auch wirklich finde, dass das eine individuelle Entscheidung ist. Also ich glaube auch, dass wenn das nicht der eigene Wunsch ist, dann sollte man das respektieren. Also ich finde das tatsächlich, man kann es nicht verallgemeinern.
Ja, gibt es nämlich zum Beispiel im Alterungsprozess gibt es medizinische Indikationen für bestimmte Eingriffe. Weil zum Beispiel Blepharoplastik,
wenn man
nicht mehr sehen kann.
Wenn man Einschränkungen hat, genau. Genau, ja, also es gibt da eine gewisse Überschneidung, auch was die rekonstruktive und die ästhetische Operationen betrifft. Es gibt auch Situationen, also wenn man zum Beispiel eine überschüssige Haut im Oberlidbereich hat und eine Gesichtsfeldeinschränkung hat, übernimmt das auch, wenn man augenärztliche Untersuchung vorher hat, dann die Krankenkasse. Also das ist wirklich ein funktioneller Eingriff, mhm. der auch übernommen wird. Also mhm. also wenn man die entsprechende Gesichtsfeldeinschränkung mhm. hat. Mhm. Also das, ja, also mhm. solche Sachen haben dann ja auch wirklich einen Krankheitswert.
Ja. Was siehst du noch? Oder welche Beispiele? Was übernimmt noch die Kasse?
Also ja, Gott, wo ich die Liste nicht rauslege.
Naja, vermutlich bei onkologischen Erkrankungen, ja, Rekonstruktionen.
Genau.
Ja.
Mhm. Und auch nach massivem Gewichtsverlust, mhm. Bauchstraffungen, Oberschenkelstraffungen, Oberarmstraffungen, teilweise Brustwiederaufbau. Mhm. Aber das ist sehr individuell. Also da muss man wirklich ein Gespräch mhm. führen und dann eine Untersuchung machen und mhm. dann einen Antrag auf Kostenübernahme an den chefärztlichen Dienst. Die schauen sich das dann an und dann bekommt man entweder eine Bestätigung, dass es die Kasse übernimmt oder nicht. Also mhm. wir schreiben ganz, ganz viel.
Mhm. Briefe.
Briefe an die Krankenkasse.
Ja. Und was ist mit der Lipödem-Chirurgie?
Das ist auch wichtig. Das ist also sicher auch etwas, das in den letzten Jahren, wo es mehr Bewusstsein gibt dafür mhm. und was auch die Kasse jetzt immer mehr übernimmt. Mhm. Also auch das braucht man einen Antrag auf Kostenbewilligung. Mhm. Und dann... wenn es die Kasse übernimmt, dann kann man mhm. Liposuktionen meistens in mehreren Sitzungen zur Therapie des Lipödems machen.
Mhm. Ja. Merkst du Unterschiede jetzt zum Beispiel in der ästhetischen Medizin? Gibt es da einen gewissen Gender Gap? Ist es mehr ein Frauenthema? Oder sind auch Männer inzwischen interessiert, beziehungsweise werden geschickt? Ich habe nämlich im Radio einen interessanten Beitrag über Iran gehört, dass anscheinend in Iran die ästhetische Medizin, beziehungsweise wirklich so dieses plakative Schönheitschirurgie ziemlich viel Raum einnimmt und dass da teilweise auch die Männer, sicher hat das auch mit dem sozialen Status zu tun und so weiter, aber von ihren Töchtern oder Frauen ja geschickt werden, lasst ihr das machen. Ist es etwas, was bei uns auch so im Kommen ist? Weil gefühlsmäßig alles, was so mit Schönheitsindustrie zu tun hat, von Nägel, Cosmetics und so weiter, nimmt schon mehr zu im Stadtbild. Jetzt ist da eine Ordination oder dort oder so. Ist dir da was aufgefallen?
Also von... es gibt unterschiedliche Operationen, die bei Frauen und Männern gemacht werden natürlich, mhm. und auch unterschiedliche Häufigkeiten, was gemacht wird. Mhm. Also alles, was natürlich Brustvergrößerung oder Bruststraffung
ist. Klar, das ist genau. Klar. Geschlechtsspezifisch.
Genau, ja. Also da gibt es natürlich Unterschiede. Mhm. Also viele Männer sehen wir auch nach massivem Gewichtsverlust. Mhm. Und was bei den Männern, also eben zum Beispiel zur Bauchstraffung oder mhm. zur Oberschenkelstraffung, was bei den Männern halt dazu kommt, was auch da geschlechtsspezifisch ist, ist die Gynäkomastie, mhm. also die Operation der männlichen Brust, mhm. auch mit teilweise Entfernung eines Brustdrüsengewebes mhm. und auch Straffungen. Da ist ja auch die endokrinologische Therapie ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein wichtiges Beispiel in einer sehr interdisziplinären endokrinologisch, mhm. urologisch und plastisch-chirurgischen Therapie.
Mhm. Wie schauen die Kongresse aus unter plastischen Chirurgen?
Da gibt es ganz viele verschiedene. Mhm. Also da gibt es länderspezifisch mhm. Organisierte Kongresse von den unterschiedlichen Gesellschaften. Mhm. Und es gibt dann also sehr spezifische Kongresse für zum Beispiel rekonstruktive Chirurgie, für Nervenchirurgie, Handchirurgie, Verbrennungschirurgie. Also da gibt es sehr viele Fachuntergruppen, mhm. die dann die Meetings organisieren und wirklich mhm. ein sehr spezialisiertes mhm. Programm bieten. Und es gibt auch teilweise Kongresse, die klinisch orientierter sind und dann sehr, sehr wissenschaftliche Kongresse. Also das ist wirklich ein sehr, sehr weites
Spektrum. Und wo gehst du gerne hin?
Wo gehe ich gerne hin? Also ich gehe sehr gerne zur Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für rekonstruktive, ästhetische und plastische Chirurgie. Ich bin auch Mitglied im Plastic Surgery Research Council. Das ist eine amerikanische Organisation, die eben sehr basiswissenschaftlich orientiert ist. Mhm. Die haben ein jährliches Meeting und das jährliche Meeting der American Society of Peripheral Nerve Surgery. Das ist auch das ist einfach mein wissenschaftlicher Fokus. Mhm. Da fahre ich sehr gerne hin. Das ist, finde ich, sehr spannend.
Ist auch immer aufgekommen, wie siehst du die Entwicklung in Zukunft? Vor allem, weil in vielen Bereichen kommt auch zunehmend so die KI. Gibt es da eine Rolle für die künstliche Intelligenz? Oder wenn du jetzt an zum Beispiel Onkologen denken sich, wow, in 5 Jahren werden wir die und die neuen Therapien haben und so weiter. Wo siehst du da die Entwicklung? Also zum Beispiel bei der Nervenrekonstruktion, ja, kommt da wie bei Star Trek auf einmal so die Magie, die Wunde ist weg oder so, oder ist man da, sagen wir noch, wirklich in Sci-Fi-Bereich?
Also es wäre toll, wenn wir was hätten, wenn die Wunde weg wäre. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Feld. Mhm. Da gibt es sicher viele, viele Möglichkeiten und Aspekte, die mir wahrscheinlich heute noch gar nicht so bewusst sind. Mhm. Also ich glaube, das ist ein so schnell wachsendes, sich entwickelndes Feld.
Wie wichtig ist Mentoring?
Wichtig, ganz wichtig. Also ich glaube, es ist in jedem chirurgischen Fach extrem wichtig. Mhm. Ich glaube sogar, es geht gar nicht ohne Mentoring. Also das ist in der inneren Medizin genauso. Ja. Also ich glaube, das ist extrem wichtig. Mhm. Ich glaube, es gibt ganz viele Formen des Mentorings. Manche informellen Formen sind einem, glaube ich, erst bewusst, wenn man sich im Detail überlegt. Mhm. Also es steht nicht immer Mentoring drauf, wenn es Mentoring ist.
Genau. Also, und wenn Mentoring draufsteht.
Formales Mentoring ist auch nicht immer so einfach. Ja. Mhm. Also ich habe auch, ich habe auf der Uni auch Mentees, also Studierende, die ich mentoren darf. Und ich sehe auch viele Kollegen und Personen in meinem Arbeitsalltag auch noch als Mentoren oder als Peer-Mentoren, nennt man das ja dann auch. Mhm. Ich hatte wirklich in meiner Ausbildung ein großes Glück, ganz, ganz tolle Mentoren zu haben, die mich sowohl klinisch als auch wissenschaftlich begleitet haben und von denen ich sehr, sehr viel lernen durfte. Und auch sehr, also ich finde auch als Frau sehr viele eindrucksvolle weibliche Chirurginnen, bei denen ich auch gesehen habe, dass eine gewisse Work-Life-Balance möglich ist.
Mm-hmm. Representation matters.
Absolut. Mm-hmm, mm-hmm. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Und aber auch oft in Situationen, wo jetzt nicht ein offizieller Stempel mit, dass es jetzt Mentoring draufgestanden ist. Ich glaube, manchmal merkt man erst Jahre später, wie wichtig Interaktionen waren. Ich habe zum Beispiel ein Auslandsjahr in der University of Toronto machen dürfen, im Kinderspital, Hospital for Sick Children, im Rahmen meines PhDs. Und habe dort eine sehr internationale Gruppe an plastischen Chirurgen und Chirurginnen und auch Fellows kennengelernt. Und es ist wirklich, also auch faszinierend, die Weiterentwicklung und Lebenswege in den letzten 15 Jahren miterleben zu dürfen und auch ein bisschen, also manchmal finde ich auch Mentoren, die so 5 bis 10 Jahre älter sind, als man gerade ist in der Entwicklungsstufe, die man eben gerade hat, können ein bisschen eine Perspektive geben, wie der Weg aussehen kann. Also sowohl beruflich als auch privat. Ich finde da eben, das ist auch eine gewisse Form der Repräsentation und ich glaube, das ist auch für junge Frauen ganz wichtig, vielleicht Modelle zu sehen, wie man eine Kombination aus chirurgischer Tätigkeit und wissenschaftlicher Tätigkeit kombinieren kann oder wie das auch über, ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dass das nicht immer in uniform gleich bleibt über die Jahre, es manchmal Phasen gibt, wo die Gewichtung mehr in die Forschung geht und dann gibt es Phasen, in der geht das quasi die Zeit, die man investieren kann, mehr in die Klinik. Also ich glaube, wenn man das über die Dekaden ansieht, es bleibt einfach nicht gleich. Also ich glaube, dass so wie man in der Schule verschiedene Phasen hat und im Studium, ist es ja auch nachher ähnlich. Also man durchläuft auch im Leben gewisse Phasen, wo man die Zeit unterschiedlich investieren kann.
Ja, absolut.
Auch dann mit einer Familie. Also ich glaube, das ist auch für, also ich finde als Frau ist es auch ganz, also ich persönlich finde es auch ganz wichtig, dass man sich selbst die Perspektive bewahrt, dass man viel machen kann, aber man kann halt nicht alles gleichzeitig machen.
Ja, ja, genau. Genau. Das ist auch Erwartungsmanagement sozusagen, ja. Das heißt jetzt in Retrospekt bist du natürlich sicher froh, dass du jetzt die plastische Chirurgie gewählt hast statt Onkologie oder so. Also es ergibt sich so im Studium. Was hättest du gemacht, wenn du nicht, also Medizin gemacht hättest? Gibt es da irgendwas oder warst du schon von jung auf sehr erpicht auf Medizin?
Ich glaube, ich war von jung auf sehr interessiert an Biologie und Medizin. Mhm. Ich glaube, ich hätte auch gerne Politikwissenschaften studiert. Also ich habe lange überlegt, ob nach der Schule fand ich es irgendwie schwierig, dass das dann so ganz weggefallen ist.
Ja.
Aber es war nie zu dem Punkt, dass ich wirklich eine Initiative gemacht habe, noch was anderes zu studieren. Also ich war sehr zufrieden und sehr ausgefüllt von von meiner Kapazität mit dem Medizinstudium. Aber ich glaube, das ist halt wirklich eine Transitionsphase nach der Schule, dass man sich so bewusst spezialisiert auf eine Richtung.
Ja, aber es funken ja auch alle anderen Richtungen ja immer wieder mal rein. Also ich glaube, viele Erkrankungen haben auch eine politische Komponente. Wie ein Gesundheitssystem organisiert ist auch politisch und so weiter. Und Kapazitäten oder die, es betrifft wirklich fast alle Lebensbereiche, wie gerade das politische Status quo ist. Also da glaube ich, ist es schon sehr wichtig, auch informiert zu bleiben.
Was hättest du gemacht, wenn du nicht Internistin geworden wärst?
Ich habe mir oft Architektur.
Oh, schön.
Das Schreiben, so schriftstellerisch, aber auch Architektur und so weiter. Wobei ich habe keine Ahnung, ob ich da überhaupt irgendein Talent gehabt hätte, weil ich war jetzt nicht sonderlich gut in Zeichnen oder in Vorstellen. Also ja, dann lieber schreiben. Aber ich habe auf jeden Fall so eine gewisse so, ich weiß nicht, Fandom für dieses Architektur-Dasein. Ja, ich finde, Architekten sind so, ja, ich weiß nicht, und Architektinnen so sehr visionär und bla bla bla. Aber letztendlich natürlich, jeder Beruf hat seinen Alltag. Egal, ob man jetzt im OP steht, in der Ordination ist, auf der Baustelle ist. Also was man sich oft im Studium vorstellt und was dann passiert. Ja, aber es gibt in einem Paper, und so kommen wir auch zum Schluss, der Rektor der MedUni hat es in sein Neujahrsschreiben geschickt, eine Häufung von Zitaten, und es stand: Happiness is when reality exceeds expectations.
Das ist ein sehr schönes Zitat.
Würdest du dem zustimmen?
Ja, und ich glaube, es ist auch ganz, also wenn man am Anfang seiner beruflichen Entwicklung ist, kann man sich ja oft gar nicht vorstellen, was 20 Jahre später passiert. Also ich glaube, wenn man ganz offen dran geht, dann überschreitet wirklich manchmal die Realität, die Vorstellungskraft.
Und das ist schön.
Absolut.
Ja. Gut, liebe Eva, vielen Dank für das super spannende Gespräch.
Vielen lieben Dank für die Einladung und für den Podcast.
Und auch euch, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Es ist schon Frühling. Wir freuen uns und wir werden in den Shownotes die Kontaktdaten von dir, Eva, veröffentlichen, also von der Ordination und so weiter. Und hoffen, dass natürlich, also wir werden jetzt einen Aufruf machen, dass man dich noch mit mehr Fragen belagern kann. Ja. Und ja, schöne Grüße.
Danke vielmals.